bester Tipp für den Bauherrn. Du bist beim Fertighaushersteller, du hast deinen Plan für dein Haus, du weißt die Grundstückskosten und so weiter. Und es gibt eben noch das Thema Außenanlagen. Mhm. Dann plane bitte für die Außenanlagen mehr ein,
ja,
und verzichte am Ende auf die Außenanlagen, damit du dein Haus fertig bauen kannst.
Ja,
genau. Innen.
Ja. Und mach das andere
die Außenanlage irgendwann mal.
Im zweiten Bauabschnitt.
Im zweiten Bauabschnitt.
Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Hausbautipps. Ich bin Flo vom Bauherrenforum und heute gibt es eine Episode, die habt ihr euch wirklich lange gewünscht, nämlich das Thema Baufinanzierung. Und ich habe mich mit Hans-Dieter Meyer zusammengesetzt, der, ich glaube, seit 25 Jahren Baufinanzierungen macht. Und ich habe mich speziell mit ihm zusammengesetzt, von all den Finanzierungsberatern da draußen, weil er sich A, in der Baubranche oder in der wirklichen Baufinanzierung sehr gut auskennt. Also ist ja komplett was anderes, wenn ich ein bestehendes Haus kaufe, ne, wie wenn ich ein Haus neu baue, mit Bereitstellungszinsen, mit längerer Bauzeit, es steht noch kein Objekt und so weiter. Da gibt es ganz andere Herausforderungen. Und das andere ist, und das habe ich ihn auch gefragt, ob er, weil es ja dieses alte Vorurteil gibt, dass zum Beispiel Fertighäuser nicht so gut finanzierbar sind wie zum Beispiel Massivhäuser oder Steinhäuser. Und er sagt, eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Also er hat mittlerweile Wege gefunden, dass Fertighäuser günstiger finanziert werden können, weil es Fertighäuser sind. Und wir haben wirklich über ganz viel gesprochen. Er hat auch nochmal ganz viele Infos auf seiner Website. Das ist fertighaus-finanzierung.de. Das ist seine Seite. Schaut da mal drauf. Da erklärt er auch nochmal, wie das funktioniert, wie man da die besten Zinsen findet und speziell, warum ein Fertighaus günstiger finanziert werden kann. Und jetzt in der Episode, wir teilen es in zwei Teile auf, weil es wirklich lange, ich habe mich lange mit ihm zusammengesetzt, über eine Stunde, ne, und wir haben wirklich alle Themen zur Finanzierung besprochen. Im ersten Part geht es mal darum, wie sollte man eine Finanzierung aufbauen, wie viel tilgen, wie macht man es, wenn man Grundstück und Haus getrennt kauft oder beziehungsweise das erste Grundstück finanzieren muss und bevor man wirklich einen Werkvertrag bei einer Firma unterschreibt, ne, und ich bin danach nochmal kurz da und gebe euch einen kleinen Ausblick auf den zweiten Teil.
So, heute haben wir ein Interview und zwar ein Live-vor-Ort-Interview. War ein bisschen schwierig wegen Corona. Wir versuchen auch den Abstand wirklich komplett einzuhalten. Deswegen sind wir auch beide so komplett am Bildrand, ne? Und wir sind auch beide relativ weit weg vom Mikrofon. Also wenn ihr den Ton nicht so ganz super hört, vergebt es uns, ne? Weil die Gesundheit geht halt vor. Wir sprechen heute über das Thema Finanzierung, gell? Weil du bist Finanzierungsberater.
Ja, freier unabhängiger Finanzberater, Bankkaufmann, gelernt vor 20 Jahren.
Ja.
Dann noch ein paar andere Sachen gemacht und mittlerweile wirklich spezialisiert auf das Thema Immobilienfinanzierung.
Ja, und du machst auch viel im Neubau?
Ich mache viel im Neubau, ich mache Bestandsimmobilien, ich mache auch Fertighäuser, alles. Also es wird alles finanziert, egal was. Mhm. Die Grundkonstellation muss halt immer passen.
Ja.
Vom Prinzip.
Genau. Und wir haben heute, ja, oder du hast eigentlich so ein paar Finanzierungstipps mitgebracht, ne? Weil es wurde sich auch schon oft gewünscht von euch, dass wir mal so ein bisschen über Finanzierung auch mal sprechen und einfach mal gucken, wie kann man das denn machen, was ist da der richtige Ablauf und vielleicht kannst du damit einfach mal starten. Also wie sollte man so dieses Finanzierungsthema angehen, wenn man jetzt neu baut, weil das ist ja das Hauptthema für die Leute, die hier zuhören, der Neubau. Wann kümmere ich mich darum? Wie soll ich das machen? Und ja, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was so der richtige
Vorteil ist. Also ich finde, man sollte die Finanzierung immer mit parallel mit dem Hausplan planen, tatsächlich beides planen. Wie startet man gut? Als erstes müsste man sich tatsächlich mal so ein Stiftchen und einen Zettel in die Hand nehmen und sagen, hey, wie viel Eigenkapital haben wir denn eigentlich? Also wie viel können wir in unser Projekt einbringen? So als ersten Pfeiler und dann, wenn man parallel mit Fertighausherstellern zum Beispiel spricht und zum Beispiel ungefähr weiß, was man sich eigentlich so als Haus wünscht, dann haben die ja mittlerweile schon relativ Kostenkalkulationen, die sie aus dem FF kennen. Ja, und dann kann man sagen, okay, gut, was ist jetzt Gesamtprojektkosten, was haben wir Eigenkapital, was bräuchten wir theoretisch von der Bank noch? Das wären so die ersten Schritte für mich. Und die große Frage ist immer, hat man ein Grundstück oder hat man kein Grundstück? Man sollte ein Grundstück haben oder man sollte einen Fertighaushersteller haben, der schon ein Grundstück hat und es mitverkauft. Da gibt es immer so ein bisschen noch den Unterschied mit der Grunderwerbsteuer, ob man das immer von demselben kauft oder ob man es von verschiedenen Leuten kauft. Das hat wiederum einen Einfluss auf die Immobilienfinanzierung generell. Und bei den Kosten, wenn wir jetzt Grunderwerbsteuer und Grundbuchamt, Notare und so weiter besprechen, ist ja von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Ja. Die kommen natürlich noch drauf. Und dann sollte man halt auch nicht vergessen, dass man vielleicht Außenanlagen hat und dass man vielleicht irgendwie Mobiliar braucht oder dass das neue Haus vielleicht auch eine neue Küche haben soll.
Ja.
Ja, und so kommt man dann so langsam auf eine Gesamtsumme. Kommt man auf eine
Gesamtfinanzierung.
Was kostet mich das gesamte Projekt? Und davon zieht man halt diese Sachen ab, die die Bank nicht so gerne sieht. Das heißt also die Nebenkosten, da sagt die Bank, naja, das bringt uns nichts, weil wir da keinen Gegenwert an Immobilie bekommen. Und sowas wie eine Küche ist jetzt auch nicht immer so spannend für die eine oder andere Bank, wobei das wirklich bei jeder Bank unterschiedlich gelebt wird.
Also bei manchen kann man es mitfinanzieren,
bei manchen nicht. Also ganz lapidar gesagt, würde man heute ein Haus einfach umdrehen und dann fällt was runter, das will die Bank nicht finanzieren.
Ja.
Und alles, was wirklich fest im Haus verbaut ist, keine Immobilie ist, das finanziert die Bank.
Also
solche Sachen.
Okay. Macht es Sinn, sich erstmal, wenn man jetzt noch gar keine Ahnung von dem ganzen Thema hat, man hat jetzt nur den Entschluss gefasst, ich will bauen, sich erstmal so den groben Finanzrahmen einfach abstecken zu lassen, damit man weiß, okay, was ist die Gesamtsumme, die ich zur Verfügung habe? Und dann kann ich ja hingehen und gucken, okay, ist in dem Budget überhaupt das dann machbar mit Haus, Grundstück und so weiter? Oder wie würdest du sagen, wenn man jetzt wirklich noch gar keine Ahnung
hat? Wenn man gar keine Ahnung hat, macht es schon Sinn. Also macht folgende Sache Sinn. Man könnte sich vorher überlegen, was habe ich denn so für eine Wunschrate und wie viel Eigenkapital habe ich. Und wenn man dann zu einem Menschen geht, der das macht, was ich beruflich mache, dann kann der mit diesen zwei Parametern schon sagen, okay, also maximal Betrag XY würde für ein Projekt Haus zur Verfügung stehen. Also man kann den umgekehrten Weg schon auch gehen.
Okay, und dann hat man erstmal so einen groben Rahmen?
Dann hat man einen groben Rahmen und dann, wenn man dann sozusagen zu verschiedenen Fertighausherstellern geht und sagt, okay, was bietet ihr so an? Ich meine, die sind ja von der Preisrange auch immer unterschiedlich.
Ja.
Preise sind unterschiedlich, Qualität ist unterschiedlich. Aber dann hätte man zumindest mal eine grobe Vorstellung und könnte auch sagen, gut, dieser Fertighaushersteller, dieser und dieser, die passen bei uns in unser Budget mit rein.
Ja.
Und bei dem so und so kann ich leider nicht, klappt's weil vielleicht der vielleicht... Nicht. Die super duper Luxusvariante
macht. Ja, genau.
Weiß man nicht.
Ja.
Aber so ungefähr.
Okay. Und dann eben, wenn es dann wirklich konkreter wird, wie du gesagt hast, das, was man wirklich finanzieren will, also den wirklichen Finanzierungsrahmen oder die Finanzierungssumme eben rausfinden. Ne? Und da muss man, glaube ich, wirklich, also es ist einfach ein Prozess, ne? Bis das, du wirklich die ganzen Kosten dann zusammen hast.
Fast gleichzeitig ab.
Ja.
Also es läuft wirklich fast gleichzeitig ab. Im Idealfall sogar gleichzeitig. Ja. Weil dann kann man alles zusammen finanzieren. Grundstück, Haus, alles. Ja? Wenn es anders abläuft, dann muss man sich überlegen, wie man das macht.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Manchmal liegt ja zwischen Grundstückskauf und dem Part, wo du wirklich die Endkosten hast. Also nachdem du bemustert hast, nachdem du wirklich weißt, was kosten mich die Erdarbeiten und so weiter. Ne? Ja. Nachdem du wirklich also die Gesamtsumme hast, liegt ja doch eine ganz gute Zeitspanne eigentlich. Also ein halbes Jahr oder manchmal sogar noch länger. Ne? Was hältst du von der variablen Finanzierung oder was kann man machen, was sind deine Ideen, um jetzt so das Grundstück und dieses Ding, oder sollte man es wirklich immer als Gesamtfinanzierung machen, was sind da deine Ideen oder Tipps?
Naja, also sollte man es immer als Gesamtfinanzierung, als Gesamtfinanzierung wäre es ideal.
Ja.
Ist immer das Beste, weil man dann wirklich auch Gesamtkosten hat und dann sagen kann, okay, was brauchen wir denn wirklich? Aber das Leben ist ja mal immer ein bisschen anders.
Ja.
Also schwarz-weiß und vor allem sehr, sehr graue Schattierungen dazwischen.
Ja.
Also sagen wir mal, gesetzt im Falle, man kauft heute ein Grundstück, man würde es heute bekommen und sagt, wir bauen ziemlich zeitnah, nächsten halben Jahr, nächsten 12 Monate. Dann könnte man alles zusammen finanzieren. Weil das kann man vertraglich so vereinbaren, indem man das Geld sozusagen auf Bereitstellung liegt und dann kann man das eigentlich pauschal mitmachen.
Okay.
Wenn der Zeitraum irgendwie länger ist, also länger als 12 Monate, 24 Monate, manchmal gibt es in so Baugebieten, man kauft ein Grundstück und man hat dann irgendwie so 5 Jahre und dann ja, Bauzwang. Bauzwang, ja, ja. Irgendwie so in die Richtung. Mhm. Wenn es länger ist und man weiß das auch, mhm, dann müsste man das Grundstück vorher bezahlen. Mhm. Und da stellt sich immer die Frage, kann man es mit Eigenmitteln vollständig, mhm, bezahlen?
Ja.
Könnte man das, würde ich es auch empfehlen. Mhm. Einfach sofort
zu bezahlen. Klar, kostenfrei.
Kostenfrei, man zahlt keine Zinsen, mhm, man braucht es nicht. Es gehört einem schon.
Ja.
Und ich kann es als Finanzierer dann sowieso im Nachgang wieder als gebundenes Eigenkapital rausziehen. Mhm. Also ich kann dann sagen, okay, das Eigenkapital meiner Kunden muss ich halt nicht mehr auf dem Kontoauszug, mhm, belegen, sondern die haben hier ein Grundstück, mhm, die sind eingetragen, sie stehen im Grundbuch,
ja,
und sie haben auch ihre Notarkosten etc. alles schon bezahlt.
Ja.
In dem Falle würde man dann fürs Haus im Nachgang, wenn man das ja dann später baut, ja, und man hat das vorher schon gekauft, ja nicht mal mehr Grunderwerbsteuer zahlen müssen.
Ja,
die,
ja,
Grunderwerbsteuer, ja, nur fürs Grundstück. Wäre also der ideale Fall, wenn es durch Zufall blöd läuft, mhm, dass man es unterschiedlich kaufen und bauen muss.
Ja.
Wenn das Geld nicht zur Verfügung steht, mhm, dann wird es interessant.
Ja.
Ja, weil dann ist es so, dann würde man das Grundstück ja auch schon mit Fremdkapital kaufen oder, mhm, zumindest zum gewissen Teil.
Mhm.
Und würde jetzt ein Kunde zu seiner Hausbank gehen, dann verwette ich fast alles, mhm, dass die versuchen, eben eine relativ lange Zinsbindung, mhm, zu machen. Und in dem Fall ist eine lange Zinsbindung sogar schon 10 Jahre.
Ja.
Also diese 10 Jahre Brot- und Buttergeschäft,
ja,
der Bank wäre da in dem Fall tatsächlich schon eine sehr, sehr lange Zinsbindung,
mhm,
weil ich den Kunden dann nicht mehr rausbekomme.
Ja.
Er hat einen 10 Jahres festen Vertrag auf seinem Grundstück.
Mhm.
Da ist eigentlich schon die Grundschuld drauf.
Mhm.
Man kann nur auf das Grundstück die Grundschuld draufnehmen.
Mhm.
Und dann würde man jetzt neu bauen.
Mhm.
Und dann müsste ich den Kunden tatsächlich wieder bei der einen Bank finanzieren,
mhm,
die er sich halt fürs Grundstück ausgesucht hat.
Ja.
Das ist jetzt bei uns als unabhängige Finanzierer nicht der Weg. Weil wir wollen unseren Kunden gar nicht so verheiraten mit uns,
mhm,
sondern wir wollen, dass er wirklich den Zinssatz, den besten Zinssatz auf dem Markt bekommt,
mhm,
und dass er frei immer zu jedem Zeitpunkt wählen kann,
mhm,
zu welcher Bank er gehen will, wenn die vielleicht dann günstiger ist.
Mhm.
Wir wissen ja noch nicht, welche Bank ist zum Bauzeitpunkt die günstigste.
Genau, ein halbes Jahr später oder sowas.
Also ja, das ist ja das Problem bei der Geschichte.
Mhm.
Und da akzeptiere ich lieber am Anfang entweder etwas höhere Zinsen für, mhm, die kurze Zeit von 12 Monaten, 18 Monaten, was auch immer, fürs, mhm, Grundstück. Und dann würde ich was anderes machen. Dann würde ich ein variables Darlehen machen oder, mhm, ein Darlehen, was nur ein Jahr läuft oder nur 2 Jahre läuft.
Mhm.
Das ist wiederum abhängig vom Kunden. Wann will ich denn bauen?
Ja.
Das muss er mir sagen.
Ja.
Also sonst, ich kann es ja selber nicht riechen. Aber wenn,
ja,
er es mir sagt, dann baue ich das genau so, dass, mhm, er dann erstens trotzdem einen sehr guten Zinssatz hat, also von den Möglichkeiten, mhm, die wir haben, die günstigste Bank, das ist immer das eine, aber dass er dann auch im zweiten Schritt dann wieder die Möglichkeit hat, die günstigste Bank auszuwählen.
Mhm.
Also er nicht mit dieser einen Bank verheiratet bleibt, ja?
Ja.
Nur weil die durch Zufall beim Grundstückskauf irgendwie günstiger waren wie die anderen.
Mhm.
Ich meine, wir haben 400 Banken zur Auswahl. Da muss man sich,
ja,
dann schon überlegen, okay, will ich mich dann wirklich auf die erstbeste festsetzen,
mhm,
nur weil das Grundstück jetzt dummerweise,
ja, und muss es mit denen dann komplett durchziehen. Ne?
Genau.
Und die wissen ja dann auch, dass er eigentlich nirgends anders mehr hingehen kann.
Genau, die haben ja dann, mhm, sozusagen wirklich die Macht, die wissen dann, hey, egal welchen Zinssatz wir dem Kunden jetzt hier geben,
mhm,
ja, er wird sich schwer tun, zu einer anderen Bank zu gehen, weil wir ja schon im Grundbuch an erster Rangstelle, mhm, stehen und das Grundstück vielleicht auch schon zum großen Teil finanziert haben.
Mhm.
Ja, da kommt es ja auch ein bisschen darauf an, wie viel Eigenkapital,
ja,
war, wie viel Fremdkapital,
ja,
im Grunde.
Okay, es macht natürlich Sinn. Ne? Und wie du sagst, also es hängt natürlich dann auch wirklich sehr viel von der Bauzeit einfach ab. Ne? Also und die ist ja gerade in der Fertighausbranche sehr anbieterabhängig. Also du hast Anbieter, die liefern wirklich noch innerhalb oder die bauen das Haus fertig, ab Vertragsabschluss zwischen 9 und 12 Monate. Und du hast Anbieter, die brauchen wirklich über 2 Jahre mittlerweile. Ne? Und da hast du natürlich dann auch deutlich mehr Unsicherheit drin. Ne? Wie werden überhaupt die Zinsen, wenn du es dann wirklich finanzierst? Ne? Zwischen jetzt und in einem Jahr.
Klar, also da kann sich so viel ändern.
Ja.
Also man weiß es nicht und gerade wegen Corona kann man jetzt auch nicht wirklich, ja, in die Glaskugel gucken. Aber so, es ist eigentlich auch egal, weil wenn du heute finanzierst im Vergleich zu von vor 15 Jahren oder so,
ja,
kriegst du trotzdem noch eigentlich,
ja,
eine Finanzierung geschenkt. Also,
ja,
meine eigene erste Finanzierung für Immobilien im Jahr 2006. Mhm. Da habe ich 4,35% Zinsen bezahlt. Ja. Davon sind wir heute sehr, sehr weit entfernt. Ja. Und wir drehen es sogar um. Also wir machen es jetzt so. Früher waren es die 4,35 Zinsen und 1% Tilgung, die man sozusagen zurückgeführt hat. Und jetzt machen wir es halt anders. Und wir versuchen sozusagen den Zinssatz eher in die Richtung der früheren Tilgung zu bringen und die Tilgung zu erhöhen, damit man halt schneller fertig wird.
Ja. Ist ein gutes Stichwort. Was ist gerade so eine Tilgung, die man, oder was wäre deine Empfehlung? Wie viel sollte man tilgen?
Grundsätzlich, also sagen wir mal so, es ist so, dass die meisten Banken in Deutschland, es gibt auch Ausnahmen, und deswegen sage ich immer meisten Banken, weil das ist einfacher für mich jetzt, ich könnte ansonsten auch für jede einzelne Ausnahme losgehen, aber die meisten sagen eine Mindesttilgung von 2%. Ja. Es kommen jetzt immer mehr dazu über, die sagen, ja, wir hätten gerne ein bisschen mehr Zinstilgung, weil sie gerne mit der Gesamtfinanzierung kalkulatorisch unter 35 Jahren liegen wollen würden, ne? Je nachdem, wie die Finanzierung bei dem jeweiligen Kunden ausgestaltet ist.
Ja.
Also man muss von 2% anfänglicher Tilgung eigentlich ausgehen. Ja, und wenn man mehr schafft, entspannt mehr schafft, dann wären 3% Tilgung schon schöner,
sagen wir so. Okay. Bringt es dann zinslich auch oder für die Zinsen auch nochmal einen Vorteil? Oder macht es eigentlich wenig Unterschied, ob ich jetzt 3% Tilgung fest habe? Oder 2% und 1% mache ich dann immer als Sondertilgung, wie es mir passt? Oder?
Es ist tatsächlich von Bank zu Bank unterschiedlich.
Okay.
Ja, das heißt, das kann ich dann in meinem System schon ein bisschen anpassen mit dem Kunden. Ich kann es abtesten, kann man mal so machen. Und dann sieht man sofort, hat sich der Zins verändert und wie hat er sich verändert. Aber empfehlen würde ich trotzdem im Moment immer erstmal diese 2% anfängliche Tilgung, weil man ja nicht weiß, wie sich so entwickelt mit Beruf, mit Job etc.
Man ist halt einfach flexibler.
Man ist flexibler. Und ich würde aber dann, um die 3% voll zu machen, tatsächlich sagen, hey, man macht sich parallel irgendwie daneben Tagesgeldkonto, überweist da schon diesen 1% oder mehr Anteil drauf, monatlich. Es geht auch jetzt schon weg, wie wenn es die Bank einem sofort abzieht.
Genau, sonst macht man es eh nie.
Macht man's nicht. Also, und so hat man es auf der Seite und am Ende des Jahres, im Dezember, wenn alles gut gelaufen ist, dann sagt man, komm, jetzt überweisen wir unsere Sondertilgung in das Darlehen rein. Und dann hat man eigentlich ziemlich genau denselben Effekt, als wenn man es von vornherein mit 3% getickt hätte.
Ja, eben. Ja?
Also es ist auch ein Stück weit abhängig vom jeweiligen Finanzierungspartner oder Kunden. Wie sorgsam er selber mit Geld umgeht. Ja, wenn jemand weiß, dass er die letzten Jahre eh nicht so viel sparen konnte, dann ist vielleicht besser geordnet, schon mehr zu bezahlen.
Ja.
Und dann ist das Thema einfach erledigt.
Ja.
Und wenn man aber sagt, ja, wir haben vorher schon gespart, wir werden auch in der Zukunft sparen, dann kann man mit so einem Tagesgeldkonto sehr viel Flexibilität reinbekommen und vor allem Liquidität halten.
Klar.
Also man hat das Geld auf seiner Seite und bringt es halt nur dann zur Bank, wenn man sagt, hey, jetzt brauchen wir es wirklich nicht mehr. Die Waschmaschine ist nicht kaputt, das Auto ist nicht kaputt,
blablabla. Genau. Aber man hat halt nicht diese Gefahr, wenn man das halt nicht macht, ne? Dann steht man halt nach 15, 20 Jahren vor doch noch höheren, von einer höheren Belastung vielleicht, als man jetzt erstmal gerechnet hätte am Anfang. Ne? Deswegen, da muss man, glaube ich, schon ehrlich zu sich sein. Ne?
Das sollte man immer sein.
Ja.
Also man sollte
aber besonders bei der Finanzierung, die halt über 30, 35 Jahre läuft.
Ne? Also deswegen sollte man auch wirklich eher vorsichtig planen, in jegliche Richtung, also sei es von der monatlichen Belastung her, sei es von den Gesamtkosten. Also ich sage es mal ganz extrem, wenn ich die ganzen Jahre vorher nie was gespart habe und meinetwegen auch echt gut verdient habe und mir gerne ein Haus für 1 Million Euro gönnen wollen würde, dann wäre es vielleicht trotzdem sinnvoll, es nicht zu tun.
Ja.
Ja, und lieber mit einem anderen Projekt zu starten, vom Prinzip her.
Okay.
Also da gehört schon ein gewisses Augenmaß dazu. Ich sage das aber meinen Kunden auch. Also wenn ich der Meinung bin, hey, das irgendwie vom Gefühl her, das habt ihr so nicht.
Ja. Obwohl die Zahlen vielleicht
passen würden. Obwohl alles andere ganz gut passen würde, dann würde ich trotzdem zumindest 2-3 Mal was ansprechen und sagen, hey, denk da bitte nochmal drüber nach, denk da nochmal drüber nach und da nochmal drüber nach. Mhm. Weil im Endeffekt ist für uns wichtig, dass die Kunden dann, wenn sie finanziert sind, dass das dann wie geschnitten Brot durchgeht und wir nicht im Nachgang irgendwelche Probleme bekommen, denen das Geld fehlt oder sonst irgendwas.
Ja.
Also was ist, Nachfinanzierung ist so ein Thema. Das ist nicht so gut.
Ja, bleiben wir vielleicht da mal dabei. Nachfinanzierung, hast du da irgendwie, also was muss man da rechnen? Wie teuer wird das Ganze? Und hast du da irgendwie im letzten Jahr mal Kunden gehabt, bei denen das so war? Oder?
Nee, im letzten Jahr nicht. Im letzten Jahr nicht. Ich hatte vor 3 Jahren mal einen Kunden, da war Nachfinanzierung angesagt, obwohl ich vorher auch schon gesagt habe, hey, ich glaube nicht, dass ihr mit eurer Eigenleistung so hinkommt.
Okay. Ah, das ist auch ein großer Punkt.
Ja, klar. Die hatten gedacht, sie können wahnsinnig viel selber machen. Mhm. Ja, so, und haben da einen sehr großen Block Eigenleistung eingeplant und für diese Umbaumaßnahmen nur die Materialkosten. Mhm. Und dann ist der Mann krank geworden. Mhm. Also längere
Geschichte. Da kommt auch alles dazu.
Kam alles zusammen. Ja. Und im Endeffekt hat er eben dann doch mit Handwerkern arbeiten müssen. Mhm. Und wir haben dafür dann noch eine Nachfinanzierung gebraucht. Okay. Und zur Nachfinanzierung kann man jetzt mal in einfachen Worten sagen, das normale Geschäft der Bank für eine Immobiliendarlehen beginnt irgendwo bei 100.000 Euro aufwärts. Mhm. Alles, was drunter ist, macht eine Bank nicht so gern.
Kleinscheiß, ne?
Ich wollte es nicht ganz so krass formulieren, aber es ist so.
Ich darf
das. Sie wollen das nicht. Mhm. Deswegen gibt es auch die Daseinsberechtigung für Bausparkassen. Mhm. Die machen oftmals so kleine Sachen.
Ja, so Renovierungsdarlehen.
Renovierung, Heizung, 25.000 Euro oder sowas. Ja. Deswegen gibt es auch Privatdarlehen, die man mittlerweile für die Modernisierung verwenden kann. Also das ist nichts anderes wie ein Konsumentendarlehen, was man normalerweise für eine Küche, für ein Auto, für Reisen oder sonst was verwendet.
Dafür wird halt keine Grundschuld eingetragen.
Also keine Grundschuld eingetragen.
Sind so ein bisschen teurer, aber man bekommt es.
Man bekommt es. Und tatsächlich braucht man es dann auch manchmal so. Ne? Ja. Weil die Bank, die einen vorher finanziert hat, die reagiert in der Regel bei einer Nachfinanzierung eher ein bisschen verschnupft. Mhm. Die sagen, okay, hat der Kunde eben genau vorher die Hausaufgaben nicht richtig gemacht, hat er die Finanzierung nicht richtig geplant, seine Kosten nicht richtig geplant, hat er zu wenig Eigenkapital gehabt und so weiter, hat er sich vielleicht, und das ist dann das ganz Extreme im Blick einer Bank, hat es sich übernommen, haben wir jetzt ein Risiko eingekauft?
Genau, haben wir ein Risiko eingekauft.
Die Banken wollen kein Risiko, ne? Also null. Ja. Ja, sondern dieses Risiko wird immer eingepreist. Mhm. Ne? Und spätestens bei der Nachfinanzierung dann extrem. Mhm. Also entweder sagt die Bank, okay, wir machen das noch mit, es wird aufgebockt, obwohl die Grundschuld vielleicht niedriger ist, vielleicht wird sogar nochmal eine Grundschuld eingetragen, solche Möglichkeiten gibt es.
Ja.
Oder ganz extrem, die sagen, nee, wir machen da nicht mit, hol dir dein Darlehen woanders und dann bleiben nicht mehr viele Optionen, dann ist wirklich die Bausparkasse die klassische.
Ja. Und wo liegt man dann preislich? Also was kostet dann, was ist der Zins für eine Nachfinanzierung? Kann man das so ungefähr, so eine Range wenigstens sagen?
Ja, ich sag mal, irgendwo wird es dann, also wenn es die Bank mitmacht, so knapp bis zu 2%, schätze ich mal. Ja. Und wenn es die Bank nicht mitmacht, dann geht es schon in die Richtung 3, 3,5, 4, 5.
Okay, weil man dann halt beim normalen Konsumenten
ankommt. Genau, beim normalen Konsumenten ankommt. Und da gibt es natürlich auch Kredite, die gehen bis zu 11% hoch. Mhm. Das sind die, die ich nicht verkaufe.
Ja.
Obwohl ich sie auch auf meiner Plattform sehe. Ich denke mir immer, wer unterschreibt
sowas? Wer macht sowas?
Wer macht sowas? Ja. Also du unterschreibst freiwillig einen Kreditvertrag und bezahlst 10%.
Ja.
Also
das ist hart dann.
Du zahlst in 10 Jahren sozusagen die 100%, die du geliehen hast.
Genau. Ja.
Und nochmal 100% zurück, ist ein bisschen hart.
Ja,
das ist wirklich hart. Ja, aber Nachfinanzierung ist an sich generell kein schönes Thema.
Ja, weil es auch immer ewig dauert und, ne, und
dauert
durchzukriegen.
Ewig das ist, und kostet halt einfach mehr. Ja, also das heißt, also an sich, bester Tipp für den Bauherrn, du bist beim Fertighaushersteller, du hast deinen Plan für dein Haus, du weißt die Grundstückskosten und so weiter und es gibt eben noch das Thema Außenanlagen. Mhm. Dann plane bitte für die Außenanlagen mehr ein und verzichte am Ende auf die Außenanlagen, damit du dein Haus fertig bauen kannst.
Ja,
genau. Innen.
Ja. Und mach das andere
die Außenanlagen irgendwann mal.
Im zweiten Bauabschnitt.
Im zweiten Bauabschnitt oder selber oder was oder auch immer. Also ich traue jemanden ein Blumenbeet anzulegen eher, als irgendwie den richtig tollen Parkett für 75 Euro in seinem Haus zu verlegen.
Ja.
Also eher so.
Du bist dann auch eher so der Fan von Schlüsselfertig bauen, oder?
Also ich habe ja jetzt 2 Kinder, ne?
Ja.
Und Frau arbeitet, ich arbeite, wir sind schon auch ein bisschen im Stress. Mhm. So gesehen finde ich es um
einiges... So geht es, glaube ich, viel.
Also, so gesehen finde ich es entspannter, wenn ich weiß, okay, da ist jemand, die kümmern sich drum, die machen das tagtäglich und die bauen mir die Geschichte hin und geben mir dann den Schlüssel.
Ja.
Und da gehe ich dann rein und mein größter Stress ist der Umzug.
Ja, logisch.
Für mich wäre es so. Also das wäre meine Variante.
So,
Das war die erste Episode oder der erste Teil, wenn man so will, mit Hans-Dieter Meyer, dem Finanzierungsberater, über das Thema Baufinanzierung. Im nächsten Teil geht es darum, wie findet man eigentlich die besten Zinsen? Also da geht es auch nochmal um diesen Fertighausvorteil. Dann geht es darum, wie kann man zum Beispiel die Eigenleistungen richtig einplanen und noch ganz, ganz viel mehr. Also wie gesagt, ich habe mich da über eine Stunde mit ihm zusammengesetzt. Also Kanal abonnieren, Podcast abonnieren, dann kriegt er ja automatisch Bescheid, wenn die zweite Episode rauskommt. Und jetzt wird es wichtig, schreibt mir mal einen Kommentar mit euren Fragen zur Baufinanzierung, weil dann können wir genau das wieder machen und vielleicht einen dritten Teil dazu einfach machen, wo wir eure Fragen beantworten rund ums Thema Finanzierung. Super, ich freue mich drauf und ja, bis nächste Woche.